zu Carsten. Das war wirklich ein schönes Wochenende in Bremen.
Hat dir das gefallen bei mir?
Hat mir gut gefallen, ja. Ist auch gar nicht so weit weg von meinen Eltern.
Das stimmt, das stimmt.
Aber guck mal da vorne. Ja, guck doch mal. Siehst du doch schon, wenn du hier dein Kartenprogramm aufmachst, da über Kassel und so ist wieder dicht alles.
Wieso Kartenprogramm? Ich fahre nach Gefühl, Marc.
Ja. Siehst du, und deswegen wärst du jetzt nach Gefühl jetzt auch mega in Stau gefahren. Deswegen würde ich
empfehlen. Durch Kassel durch. Klar, Kasseler Berg und so.
Ja, aber lass uns doch lieber mal über den Osten fahren.
Über den Osten?
Ja, über den Osten.
Also jetzt, weil du das einfach, weil du mir den Osten zeigen willst oder weil du meinst, einfach, dass die A7 dicht ist?
Ich fahre die Strecke relativ häufig und über den Osten geht es immer besser.
Das müssen wir uns aber langsam einig werden, weil da kommt schon die Schilder, wo wir raus
müssen. Nee, lass uns hier
also weiter
fahren. Ja, okay, ja, genau. Fahren wir guck mal hier Helmstedt. Okay.
Da sind wir.
Guck dir mal den Turm da an.
Ja, das schöne Turm.
Krasse Nummer gewesen, ne? Stell dir mal vor, da war die Grenze und da musstest du durch die Grenzkontrolle.
Ja, das ist schon ganz schön lange her.
35 Jahre.
Mhm. Ich war relativ schnell im Osten mit meinen Eltern. Mein Vater war dabei.
Wo war er denn?
Mein Vater.
Ja, wo war er denn?
Ja, wo war er? Ihr seht's.
Würdest du mal nicht so dicht auffahren? Ich mag das nicht, wenn du mal so dicht auffährst.
Ich fahre überhaupt nicht dicht auf.
Ja,
was erzählst du denn immer?
Akro immer, ja voll.
Ich bin total entspannter Autofahrer.
Nee, überhaupt nicht. Kann eine TÜV-Plakette lesen. Dann ist es wohl zu dicht.
Ich fahre nicht dicht auf, das ist viel zu gefährlich. Ja, ich fahre nicht mal zu
weiter.
Schnell.
Erzähl weiter, was wolltest du mit deinem
Vater? Ich war relativ schnell drüben, weil mein Vater war bei der Bundeswehr. Und da waren wir dann direkt nach Mauerfall, ist der da schon rüber und war da stationiert. Und dann haben wir den mal besucht.
Das ist ja super.
Interessiert dich auch oder nicht, ne?
Ja, doch, erzähl mal.
Ja, du machst wieder einen auf Osten. Warum? Und dann will ich dir mal ein paar Geschichten erzählen, dann machst du wieder zu.
Na, ich sehe immer noch, dass selbst nach 35 Jahren Ost und West noch nicht in allen Bereichen zusammengewachsen sind.
Ach, ganz ehrlich. Das ist ein ähnliches Thema wie neulich bei der MySelf.
Ja, was kommt da
jetzt? Da war die Meinung bei uns beiden nur anders. Ich glaube, dass uns alles nur von draußen größer gemacht als tatsächlich.
Ich glaube das schon. Ich glaube schon, dass die Ostdeutschen oftmals immer noch von dem Gefühl geplagt sind, dass nichts gut war, was sie geschaffen haben, weil die Wessis nichts Besseres zu tun hatten, als alles wegzureißen, was man im Osten geschaffen hat.
Ja, aber guck mal, selbst bei uns, wir arbeiten mit so vielen Leuten zusammen, die im Osten geboren worden sind. Da spürst du das doch gar nicht. So, also warum hast du das Gefühl, dass es so ist?
Das ist aber wohl ein Unterschied, ob ich im Osten geblieben bin und versuche mich da durch die Infrastruktur jobmäßig irgendwie durchzuschlagen oder ob ich den Weg gemacht habe.
Was
heißt denn
jetzt Infrastruktur?
Na, die Infrastruktur.
Also alles neu. Alles neu gemacht. Jetzt guckst du, ne?
Ist ja wieder so total vorurteilsgeprägte Scheiße, die du erzählst. Ey, tut mir leid. Lass uns mal einen Fachmann holen. Lass uns mal mit jemandem reden.
Mir fällt da schon jemand ein.
Na, wer fällt dir denn da ein?
Na, mir fällt jemand ein, der sehr, sehr lange schon im Osten wohnt und für die Ostdeutschen schreibt. Da guckst du wieder groß mit deinen großen Augen.
Ja.
Wer kann das denn sein? Ja. Weiß ich nicht. Ja, lass mich mal machen.
Ja, wer
also was ist denn jetzt? Wo muss ich jetzt lang?
Wieso? Wir sind doch jetzt schon in Helmstedt.
Ja, aber einfach weiter oder was?
Ja, einfach den Schild entlang.
Mein Gefühl,
da steht doch schon bald München dran.
Mein Gefühl sagt, uns erwarten ganz viele Baustellen auf der Strecke.
Auf der Strecke wird uns gar keine Baustelle. Wir werden zügiger da sein, als du glauben möchtest.
Na, ich fände das gut. Ne?
Kannst du vielleicht noch irgendwie Name-Dropping machen, wen du denn da jetzt wieder
kennst? Lass dich überraschen.
Herzlich willkommen bei Undercover, dem Infotainment-Podcast zu Themen rund um Printmagazine und deren Köpfe dahinter. An den Mikrofonen sitzen die ausgewiesenen Vertriebsexperten und selbsternannten Printliebhaber Marc-Oliver Bender und Carsten Reisner. Zusammen diskutieren sie kontrovers über Aktuelles aus der Welt der Medien. Immer wenn sie sich nicht einigen können, laden sie Experten zum Interview ein. Freut euch jetzt auf die neue Folge und begleitet uns hinter die Kulisse der Medienbranche. Am Ende gilt für beide immer, Print is not dead.
Hallo, lieber Marc.
Carsten.
Du schaust gut aus heute.
Danke. Hab mir viel Mühe gegeben. Ich möchte ja, da du mir immer gegenüber sitzt, möchte ich natürlich auch ein schönes Bild liefern. Ist mir offensichtlich gelungen dann heute.
Das ist ja sehr gut gelungen.
Dass du es mal wahrnimmst, das freut mich natürlich.
Ja, da sind wir heute einer Meinung.
Ja.
Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind.
Nein, wir waren auch bei diesem Thema nicht einer Meinung heute.
Genau. Und zwar, ob es wirklich noch diesen Unterschied gibt zwischen Ost und West.
Warum haben wir uns dem Thema gewidmet? 35 Jahre deutsche Einheit.
Ist noch nicht lange her.
Nee, ist noch nicht lange her.
Genau, und trotzdem ist dieses Thema immer und immer wieder da. Ossi und die Wessis.
Das ist richtig.
Und bevor wir uns jetzt wieder streiten, das Thema scheint nicht weg zu sein. Es taucht immer wieder auf, in den Köpfen, in den Medien, in der Politik. Und Deswegen haben wir heute einen Gast bei uns. Ich glaube, es gibt keinen besseren Gast, der uns da aus dieser Patsche helfen kann, Marc, oder?
Also,
nicht überrascht, ne?
Ich habe bewusst nichts gesagt, weil ich dir zu 100% zustimme. Also wir haben ja eigentlich den Experten,
genau,
mal sagen.
Und zwar haben wir heute zu Gast den Chefredakteur der Super Illu. Die Super Illu, die wahrscheinlich kaufstärkste Zeitschrift in dem Osten unserer Republik. Wir begrüßen ganz herzlich den Stefan Kobus. Schön, dass du da bist. Stefan, Willy Brandt hat 1919 noch gesagt, es wächst zusammen, was zusammengehört. Ich hoffe, du kannst uns helfen dabei, diese Frage zu beantworten.
Aber insbesondere auch, was die Super Illu, also was
ja,
eine Rolle
das ist einnimmt. Ja das Schöne, ja? Das ist ja das Schöne, so, dass wir das auch noch, dass wir das
genau
auch noch besprechen können.
Ja, genau.
Also herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Und ich versuche sehr, sehr gerne ein bisschen Licht da in das Dunkel zu bringen und euren Zwist etwas zu entzerren. Zum einen, wir sind nicht wahrscheinlich die kaufstärkste Zeitschrift, sondern wir sind es in der Tat.
Genau.
Wir sind seit 35 Jahren Marktführer in Ostdeutschland. Wir haben eine Markenbekanntheit von 96% aktuell, glaube ich.
Das ist recht hoch.
Ja, das ist recht hoch. Also,
da kommt ja nur noch Heino ran wahrscheinlich.
Wir sind das Coca-Cola Ostdeutschlands.
Ja, genau.
Ja, ja. Und zu deinem Einwurf von dem Willy Brandt, es ist schon viel zusammengewachsen,
ja,
das ist richtig, aber es ist auch noch viel Luft nach oben, so meine Erfahrung.
Okay, das werden wir nachher noch, glaube ich, tiefer besprechen können. Ja. Stefan, bevor wir das tun, erzähl uns mal ganz kurz, wer ist der private Stefan?
Der private Stefan ist ein Moselaner, ich bin gebürtig aus Trier an der Mosel, war da ganz normal Schule, Abitur, danach bei der Bundeswehr, das musste man damals noch, wird ja heute gerade wieder heiß diskutiert, und dann wollte ich immer schon diesen wunderbaren Beruf des Journalisten ergreifen, hab's dann auch geschafft, ich habe Journalismus studiert und zwar in Fribourg in der Schweiz und bin mit meinem Studium justamente fertig geworden, als die Mauer fiel, kleine Petitesse am Rande. Ich, der Chefredakteur der Super Illu, hat den Mauerfall verschlafen. Warum habe ich das, wenn ich das kurz erzählen darf?
Klar.
Könnte interessant sein. Wir waren auf Studienreise mit unserem Studiengang in Rom zu Radio Vatikan. Wir haben einen Forschungsauftrag für Radio Vatikan gemacht als Journalistenschüler und waren dann halt eben in Rom und haben dort, wie das damals zumindest so Usus war, in einem Kloster übernachtet. Dieses Kloster hatte den Vorteil, dass es sehr günstig war, aber den Nachteil, dass es um 10 Uhr abends
Feierabend
Türen zugeschlossen
hat. Licht aus.
Wir Studenten waren natürlich um 10 Uhr abends nicht.
Nicht, das hätte ich jetzt gerade gesagt.
An den Toren. Heißt also, wir haben 4 Nächte durchgemacht, um ganz deutlich zu sagen. Und sind dann in der Nacht vom 10. auf den 11. November mit dem Nachtzug Rom, Mailand, Bern, Fribourg gefahren. Ja? Und sind morgens um 5 waren wir dann in Fribourg. Und das kann sich heute wahrscheinlich keiner mehr vorstellen, aber es gab damals keine Smartphones, es gab auch keine Breaking News, es gab auch keine Videowalls am Bahnhof, da war tote Hose. Ich kam halt um 5 Uhr an mit den berühmten 3 Flaschen Lambrusco, die wir im Abteil noch geleert hatten und war ehrlicherweise ziemlich müde. Bin in meine Studentenbutze, habe eine Runde geschlafen und bin dann um 11 Uhr hochgeschreckt, weil ich Vorlesung hatte und bin in die Uni gestürzt. Ja, und wir hatten gerade die Lehrstunde darüber, wie man Agenturmeldungen und Tickermeldungen kodiert. Und dann sagte der Lehrer, ja, und also solche brandaktuellen Meldungen wie die vom Mauerfall gestern werden halt mit 3 Xen oder so gekennzeichnet. Ich guckte so und dachte, entschuldige den Ausdruck, will der mich verarschen? Und wir hatten aber ein Mädel aus der DDR bei uns im Semester und die war nicht da. Stupste mein Nebenmann und sagte, ja, gestern ist die Mauer. Sag ich, was bitte? Ich bin dann aufgesprungen, runtergelaufen in die Mensa und saß dann 3 Tage vorm Fernseher. So habe ich den Mauerfall erlebt. Und ja, nach dem Studium habe ich dann in Hamburg gearbeitet, um zur Ursprungsfrage zurückzukommen. 12 Jahre lang und bin dann 2003 zu Super Illu gekommen, wo ich heute noch bin, seit fast 25 Jahren jetzt.
Wahnsinn, lange Zeit.
Ja, und kannst du das ein bisschen näher ausführen? Wie bist du zu Super Illu gekommen? Ist es ja eigentlich... Also weiß ich ja nicht, ist es untypisch, weiß man nicht, aber ein Wessi macht ein Aussie-Produkt.
Ja, das war eher Zufall, wie das manchmal so ist in unserem Job. Also ich war im Bauer Verlag bei der Konkurrenz zur Super Illu, die es damals gab. Das hieß Unsere Illustrierte, hieß dieses Blatt. Der Bauer Verlag hat zugeschaut, was der Burda Verlag macht. Das passierte öfter. Und die Super Illu war erfolgreicher Markt. Und dann hat der Bauer Verlag gesagt, wir ziehen eine Zeitschrift nach, die es aber nie geschafft hat, der Super Illu das Wasser abzugraben und die nach einem Jahr wieder eingestellt wurde. Dann bin ich aber bei Bauer geblieben, wie gesagt, 12, 13 Jahre. Und dann war irgendwann dann das Engagement dort zu Ende. Auch das passiert manchmal im Leben. Und an dem Tag, als ich dort ausgeschieden bin, rief mich ein alter Chefredakteur an, aus dem Bauer Verlag, der mit Jochen Wolf, dem damaligen Chefredakteur der Super Elo, befreundet war und sagte, Mensch, ich habe gehört, du bist jetzt quasi auf dem Markt und du könntest doch vielleicht mal vorbeikommen und uns mal ein bisschen helfen. Wir wollen noch ein paar Sonderhefte machen, vielleicht auch was für junge Leute. Und du warst doch mal Chefredakteur Entwicklungsabteilung. Magst du nicht mal nach Berlin kommen? Mhm. Und das sage ich, ich bin eh gerade auf dem Weg nach Berlin, weil meine damalige Lebensgefährtin in Berlin lebte. Ja. Und dann bin ich da hingefahren und war mit den beiden Jungs ein Bier trinken. Und am nächsten Tag saß ich da bei der Super Elo. Und bin dann auch nicht mehr weggekommen.
Ja, Lambrusco, Bier.
Ja, also
heute nur Kaffee.
Heute nur Kaffee und Grüntee. Nein, also das war echt ganz witzig. Und es war wirklich auch ein Zufall. Mhm. Natürlich war mein Vorteil, dass ich ein bisschen schon durch diese Bauer-Zeitschrift Einblicke in die Ostwelt und die Ostidentität hatte. Die war aber lange nicht so tief und tiefschürfend wie die Super-Elo, weil in Hamburg hat man damals das gemacht, was viele heute noch tun. Sie denken, sie können vom Westschreibtisch den Osten missionieren und über den Osten schreiben. Und das geht nicht. Ja. Und die Super-Elo saß in Berlin, damals noch in Berlin-Ost, Alexanderplatz, in den alten ADN-Räumen. Und das war was ganz anderes. Und für mich war das eine völlig neue Welt, ehrlicherweise. Ich war so ein typischer Wessi, bin aufgewachsen in den 70er, 80er Jahren, 83 Abitur gemacht. Da gab es halt noch die Mauer und den Kalten Krieg. Mhm. Und Ostdeutschland war ganz, ganz, ganz weit weg. Ich war auch nie in Ost-Berlin. Ja, und wusste nicht, was haben die da für Künstler, was haben die da für Filme. Das sind halt die Ostdeutschen und wir waren die Westdeutschen. Ja, mhm. Und deswegen war es auch ganz spannend, dann für mich mal die andere Seite dieses Landes kennenzulernen.
Jetzt hast du es eben schon gesagt, den Namen genannt, Jochen Wolf. Das war der erste Chefredakteur bei der Super Elo, auch kein Ossi. Wir sagen immer Ossi und Wessi, glaube ich, dürfen wir diesen Podcast noch machen. Also es war ein Bayer, genau. Dann kam nach Jochen Wolf, der, glaube ich, sehr, sehr lange Chefredakteur war, tatsächlich ein Ossi, aus Leipzig, kam der Robert Schneider. Und dann hast du übernommen.
Genau.
Wie war das für dich? Gut, du warst vorher schon bei der Super Elo, aber gab es trotzdem so auch von den Leserinnen und Lesern Skepsis, jetzt kommt da der nächste Wessi, der meint, uns erzählen zu können, wie es funktioniert, oder hat das alles der Jochen Wolf schon so ein bisschen abgefedert in der Zeit?
Ja, das hat der Jochen alles abgefedert. Für die Menschen spielt es keine große Rolle, ob das jemand aus dem Osten oder Westen betreibt und macht und schreibt, sondern dass er den Menschen auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Und das ist auch das Geheimnis, das Erfolgsgeheimnis der Super Elo, ja, dass wir nicht über die Menschen in Ostdeutschland schreiben, sondern für die Menschen in Ostdeutschland. Wir bilden deren Lebenswirklichkeit ab. Und wenn du dein Handwerk kannst, dann ist es völlig egal, was in deinem Pass steht, wo du geboren bist. Und du musst halt eben dich den Sorgen, Nöten, Freuden, Schicksalen der Menschen widmen und darüber schreiben. Okay. Und das hat der Jochen sehr, sehr früh erkannt. Es gab ja auch einen Wandel in den ersten Jahren der Super Elo von den ersten Cover-Geschichten, die ja noch sehr viel mit Sex und Crime zu tun hatten. Damals wusste man auch nicht so ganz genau, was muss man diesen Menschen in Ostdeutschland jetzt anbieten? Sie kannten ja keine freie Presse. Mhm. Ja, sie hatten halt eben nur ihr Parteiorgan und ein, zwei Zeitschriften. Und da meinte man halt eben, okay, mit viel Sex und Crime geht das und rückwärtsgerichtete Geschichten, was das Politbüro alles verbrochen hat und dass alles Mist war und dass der Staat furchtbar war und, und. Und das ist dann sehr, sehr schnell in die Hose gegangen. Ja, und dann hat der Jochen die Ägide für die Super Elo rausgegeben. Die Menschen in Ostdeutschland, die hatten zum Teil auch ein ganz normales Leben, auch wenn es dann am Plattensee endete. Aber die haben gelacht, gelebt, geliebt. Die hatten ihre Künstler, ihre Stars. Mhm. Und darüber müssen wir schreiben in Super Elo. Ja, diese Attitüde, alles, was aus dem Osten kam, muss erstmal verschwinden. Und alles, was aus dem Westen ist, ist gut. Ja, ja, ist ganz schnell zerstoben wie eine Seifenblase. Mhm.
Als du dann in diese Funktion gekommen bist oder generell, wie war damals dein Blick als Westdeutscher auf den Osten? Also du bist ja dann schon quasi etabliert gewesen bei der Super Elo, hattest genug Zeit, glaube ich, dann auch so ein bisschen das ostdeutsche Lebensgefühl zu atmen. Ich glaube, ja, so ein großes Problem, finde ich ja, entstand eben auch darum, dass man den Leuten das Gefühl gegeben hat, im Osten, alles, was ihr vorher gemacht habt, hatte keinen Wert, sondern nur das, was aus dem Westen kommt. Aber wie war dein Blick damals auf den Osten?
Na, ich musste das natürlich erst lernen. Ja. Also zum Teil war mein Blick ganz genauso. Mhm. Ja, ich dachte am Anfang, ja, die müssen jetzt alle wahnsinnig froh sein, dass dieses Märtyrium vorbei ist und sie endlich die Westmark haben und alles gut ist. Und man hat das relativ schnell gemerkt, dass die Menschen dann doch ein bisschen anders ticken. Sie mussten zwar diesen Bruch in der Biografie verarbeiten und das tun sie zum Teil heute noch und haben auch heute noch Probleme damit. Und das war für mich schwer vorstellbar, wie man sich fühlt, wenn dein ganzes vorheriges Leben auf einmal weggewischt wird, nicht mehr da ist und nichts wert gewesen sein sollte. Ja, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, es ist auch ein Riesenproblem für viele, viele Westdeutsche, das zu verstehen. Ja, Das ist das eine. Und zum anderen musste ich mich, ja, lange, lange Zeit, fast ein Jahr, habe ich mir jeden Abend immer so Jahresbände der Super-Elo geschnappt und habe die so ein bisschen durchgeblättert, um auch die ganzen Künstler, Stars, ich meine, die Sportler, ein paar kannte man halt eben, ja, aber ein Frank Schöbel, eine Ute Freudenberg, die waren mir völlig unbekannt. Mhm. Ne? Wir kannten Kai Pflaume und Wolfgang Stumpf, weil sie im Westfernsehen kamen. Mhm. Und ja, das war eine ganz spannende Zeit. Und der Rest war halt die Erkenntnis, dass diese Menschen nicht anders ticken wie wir auch, logischerweise. Ja. Ja. Auch medial, dass Informationen brauchen. Was der Osten natürlich viel, viel mehr brauchte als der Westen. Am Anfang waren Ratgebergeschichten. Ne? Es zogen Heerscharen von unseriösen Versicherungsvertretern und Gebrauchtwagenhändlern, ja, durchs Land und haben die Menschen über den Tisch gezogen und Mietverträge und die Rückforderungen von irgendwelchen Wessis, die dann vor der Tür standen, sagen, ey, das ist eigentlich mein Haus und all diese Dinge. Und deswegen hat die Super-Elo heute noch einen der größten, wenn nicht den größten Ratgeberteil einer Weekly in Deutschland. Mhm.
Wenn wir jetzt von der Person Stefan Kobus mal so ein bisschen jetzt rübergehen, tatsächlich zur Super-Elo, ist ja quasi ein echtes Kind der Wendezeit, weil entsprechend da entstanden. Aber wie ist man damals rangegangen? Also das, du hast das vorhin schon so ein bisschen gesagt, gefühlt gab es ja nichts im Osten, was an regelmäßiger Information und vor allen Dingen auch, ja, neutraler Information, ja, objektive Berichterstattung. Kannst du so ein bisschen über das Konzept der Super-Elo, was war der Gedanke damals dahinter, noch ein bisschen tiefer?
Ja, das kann ich machen. Ich habe das natürlich alles nicht selber erlebt, da war ich noch nicht da, aber ich habe natürlich in vielen, vielen Gesprächen versucht, mir das zu erarbeiten, weil es mich natürlich auch interessiert hat. Also zum einen, die Entstehungsgeschichte der Super-Elo hat eben auch mit unserem Verleger zu tun, mit Dr. Hubert Burder, der schon vor der Wende sehr interessiert war am Osten als Kunstmäzen, aber auch an den Menschen und an dem Land. Und als der Mauer fiel, hat er natürlich sehr, sehr schnell und visionär, wie man ihn kennt, gesagt, wir müssen jetzt für die Menschen in Ostdeutschland eine Zeitschrift machen, parallel. Mhm. Gab es die Geschichte mit der Superzeitung, die ja auch gegründet war, das Joint Venture mit Murdoch, das dann eben gescheitert ist. Und dann hat man eben Jochen Wolf geholt und hat halt eben die Super-Elo gemacht. Man hat dann versucht, die Redaktion tatsächlich divers zu gestalten, also Hälfte Ossis, Hälfte Wessis, damit man auch Zeitzeugen mit dabei hat. Und dann, der Rest war halt einfach, ja, klassischer, ehrlicher Journalismus. Rausfahren, mit den Menschen sprechen und schreiben, was ist, würde, Helmut Marquardt hat es, glaube ich, gesagt damals. Und ja, und so hat sich dann die Super-Elo relativ schnell auch als Anwalt und Freund der Menschen in Ostdeutschland etabliert. Weil alle anderen haben, ich habe es eben schon mal versucht zu schildern, tatsächlich in einer ziemlichen Borniertheit und Arroganz, die zum Teil heute auch noch stattfindet. Ich mache ungern Kollegenschelte, aber in dem Fall muss ich es leider tun, qua meiner Profession, über die Menschen schreiben. Und dann war natürlich immer das Gleiche. Ne? Mhm. Stasi, Politbüro, Jammer-Ossi und so weiter und so fort. Also den Wessi-Spruch mit ganz Bernau jubelt, mit der Bierflasche schlagen vom verstorbenen Alfred Wagner, den spare ich mir jetzt. Aber das ist symptomatisch für das Denken und das Fühlen in dieser Zeit.
Ja, ich finde es ganz spannend, was du sagst. Also grundsätzlich ist es ja auch kein Geheimnis, dass die Super-Elo halt im Osten besser funktioniert als im Westen. Begründet sich daraus auch so ein bisschen der Unterschied, wie man Medien im Osten und im Westen nutzt oder warum? Wie würdest du Wessi jetzt die Super-Elo verkaufen wollen, wenn er sagt, Mensch, geh doch mal in den Kiosk, kauf dir die Super-Elo. Wie würdest du ihm die ans Herz legen? Würdest du ihm sagen, Mensch, wenn du einen Ossi besser verstehen willst, wie er denkt und so, würdest du so anfangen vielleicht, oder?
Ja, so könnte man anfangen. Ja, so könnte man anfangen. Man könnte sagen, pass auf, wenn du mal all deine Klischees über die Ostdeutschen und Ostdeutschland revidieren möchtest und wissen möchtest, wie es wirklich ist, dann liest die Super-Elo. Das könnte man sagen. Ich könnte aber sagen, wenn du eine gut gemachte Zeitschrift lesen möchtest, die alle Elemente hat, die im Westen in einer Zeitschrift nicht mehr vereint sind. Ja, also wir sind ein bisschen Stern, wir sind ein bisschen Spiegel, wir sind ein bisschen Bunte und natürlich sehr, sehr viel Super-Elo. Also das komplette Portfolio von Unterhaltung, Politik, Wirtschaft, Crime, Rätsel, Sport, Ratgeber, Unterhaltung, Show, Medien, was weiß ich, das gab es mal in den 80er, 90er Jahren im Westen, Neue Revue zum Beispiel und so. Aber das ist alles eingestellt worden, ja. Das ist immer sehr stark, jetzt nur noch Special Interest. Die Bunte macht People, ist dafür und in Europa, Focus und Spiegel machen News, Stern auch noch so ein bisschen. Wir sind immer noch die große Wundertüte, der letzte Dinosaurier in der Presselandschaft, den es gibt, ehrlicherweise. Das macht den Job bei dieser Zeitschrift auch so einzigartig. Du hast vorne ein Interview mit Merkel oder Scholz oder jetzt halt eben Fritze Merz und hinten Stefanie Hattel. Dieses breite Spektrum hast du sonst nirgendwo. Mhm. Und wir haben halt sehr, sehr viele Reportagen aus den Gebieten, aus dem Land selber, porträtieren die Menschen und auch die Erfolge die in den letzten 35 Jahren passiert sind. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns und unsere DNA, dass wir nicht immer schreiben, das ist noch alles Mist und das, sondern es ist ja schon wahnsinnig viel passiert. Es will nur keiner so wirklich wahrhaben.
Mhm. Aber sind es dann nach wie vor schwerpunktmäßig auch die ostdeutschen Promis, die gespielt werden, die auch nachgefragt werden von den Leserinnen und Lesern? Oder versucht ihr da schon eine Mischung zwischen Westthemen und Ostthemen?
Absolut, absolut. Also es gibt natürlich so ein paar Heroes, die immer wieder mal stattfinden, aber im
Grunde, welche sind das?
Ja, das ist zum Beispiel Frank Schöbel in der Tat, Wolfgang Stumpf, Dagmar Frederik und noch einige mehr. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele mittlerweile gesamtdeutsche Stars. Also der Wolfgang Stumpf ist so einer, der Kai Pflaume ist so einer, der Jan-Josef Liefers ist so einer und noch viele, viele, viele mehr. Im Grunde genommen spielt das aber nicht mehr wirklich eine Rolle, sondern ja, die Geschichte des Menschen oder des Prominenten in dem Fall, wenn wir über die Promi-Berichterstattung sprechen, die muss interessant sein. Ja, und dann hat er auch eine Berechtigung, in Super-Ilo zu erscheinen. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Unterschied zu vielen anderen Berichterstattungen über Prominente, also gerade auch so in der Yellow Press. Was meine Leser nicht so sehr mögen, ist so Voyeurismus, Schlüssellochjournalismus, Abschüsse und.
Also und so richtig Hardcore-Boulevard.
Ja, und da werde ich auch mal gefragt, wieso ist das so? Und dann sagt, stellt euch vor, ihr seid über 40 Jahre lang vom Staat bespitzelt worden und hattet keine Privatsphäre.
Mhm.
Ja. Ja, und dann lest ihr die Zeitschrift und da ist jede zweite Geschichte einmal durch Schlüsselloch durchgeknipst. Mhm. Das mögen die Menschen nicht wirklich. Natürlich kommt das bei uns ab und an auch vor, wenn es die Geschichte eben hergibt oder bedingt. Aber in der Regel ist es nicht unsere Art der Berichterstattung. Trotz alledem mögen unsere Leser Geschichten über erfolgreiche Menschen, People-Geschichten. Ja. Und das kann auch mal eine Adelsgeschichte aus England oder Schweden oder jetzt aktuell Norwegen sein. Und dieser ganz stringente Trennung zwischen Ost und West in der Berichterstattung gibt es nicht mehr.
Ja, jetzt seid ihr aber ja trotzdem in Ostdeutschland sehr, sehr stark, was die Verkäufe angeht. Gab es mal Überlegungen, dass man auch so von den Themeninhalten und von der Mischung die Positionierung auch so ein bisschen auf den Westen ausrichtet, um zu sagen, ey, der Westen ist ja eigentlich viel, viel größer als der Osten? Gab es das mal?
Also, ob es das in den Köpfen meiner Vorgänger mal gab, das kann ich jetzt nicht sagen. Beim Robert Schneider wüsste ich es, weil ich habe ja von Anfang an mit ihm zusammengearbeitet. Ja. Nein, gab es nicht. Mhm. Ist auch relativ einfach zu erklären. Jeder Chefredakteur oder Chefredakteurin kann ja froh sein, wenn sie ihre Zielgruppe ganz, ganz genau abgrenzen kann. Mhm. Ja, wenn ich genau weiß, für wen ich schreibe. Na, wenn ich einen Kicker mache, dann will ich auch nicht die Basketballfans abfischen, sondern schreibt für die Fußballfans. Und wir schreiben halt eben für die Ostdeutschen. Wir liefern auch ein bisschen was im Westen aus. Mhm. Wer weiß das besser als ihr? Das sind zum größten Teil natürlich auch rübergemachte, wie man früher im Osten sagt. Aber ich kriege auch ganz regelmäßig Mails von einer Dame aus Warne-Eickel, nur um eine zu nennen, die sagt, Mensch, ich habe beim Friseur, lag dieses Heft, das ist so ganz interessant und wo kann ich das denn kaufen und kann ich ein Abo machen? Und also das sind dann immer so ganz nette Erlebnisse. Ich sage es immer so, ich schicke niemanden weg aus dem Westen, der die Suppe kaufen will, aber jetzt die große Invasion, die werde ich nicht starten, weil dann würde ich mein Profil verwässern. Ich habe mit meinen 17, 18 Millionen genug zu tun und da ist ganz klar, das Aufgabengebiet abgegrenzt und dann kann ich auch eine gescheite Zeitschrift machen.
Okay, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, 35 Jahre, über 35 Jahre deutsche Einheit, das ist ja schon echt ein Pfund. Also wir sind eigentlich bald länger vereint als getrennt, muss man mittlerweile sagen oder darf man mittlerweile sagen. Was würdest du sagen, Stefan, wo stehen wir denn jetzt heute, Ost und West, um mal auch unseren kleinen Disput aufzulösen? Du lebst seit vielen, vielen Jahren dort, du kennst die Menschen dort, du schreibst für die Menschen dort. Erklär uns das mal, wo stehen wir?
Ja, das kann man gar nicht so mit einem Satz oder ganz einfach erklären. Ich glaube, wir stehen viel, viel weiter, als wir es alle wahrhaben wollen oder als es berichtet wird. Wir haben viel, viel erreicht, aber das Verhältnis ist immer noch geprägt von Missverständnissen, von zum Teil Ablehnung und von ganz, ganz vielen Vorurteilen.
Ja.
Ja, und da müssen wir dran arbeiten. Es gibt so eine Sache, die ich immer ganz gern zitiere. Die Zahlen sind jetzt 2 Jahre alt, aber sprechen trotzdem für sich. Jeder Ostdeutsche war schon mal im Westen, aber nur jeder dritte Westdeutsche war schon mal im Osten.
Das ist krass.
Das spricht eine ziemlich eindeutige Sprache, glaube ich. Ja. Und ich würde mir wünschen, und auch da arbeiten wir natürlich auch bei Super-Ilu ganz stark dran, dass wir weiter aufeinander zugehen, dass wir mehr Verständnisse für die gegenseitigen Sorgen und Nöte haben. Und zum großen Teil sind es ja auch die gleichen. Ja, also gerade jetzt in dieser Situation, nach Corona und Ukraine-Krieg, den Menschen drückt das Portemonnaie, es ist eine Rezession da, es gibt eine Kriegsangst auf beiden Seiten. Also jeder hat Angst, dass er seinen Job verliert, das Leben wird immer teurer. Das ist in Wanne-Eickel nicht anders als in Wernigerode, ehrlicherweise.
Mhm. Ja? Ich habe letzte Woche meine Tochter abgeholt von der Schule und da waren dann die Schulkameradin da und die Mutter. Und dann haben wir noch kurz Hallo gesagt und dann waren die Großeltern da. Und so, ja, schönen guten Tag. Ja, wir kommen gerade aus Schwerin. Und dann war so der erste Gedanke in meinem Kopf, Ossis. Ist irgendwie komisch, ne? Also gar nicht despektierlich, ja, oder mit Vorurteilen, aber trotzdem ist so dieser erste Gedanke, Ossis. Schön. Irgendwie ist es immer noch komisch, dass der Kopf dann so reagiert.
Ja gut, aber wenn einer zu mir sagt, ich komme gerade aus München, dann sage ich auch, Bayer.
Genau das ist es. Genau diese Gedanken habe ich nämlich auch.
Ja,
ich war jetzt nämlich gerade wieder in Bremen oben und da sage Bayern und die machen dann auch ihre Witze über die Bayern.
Ja,
in Bremen
sagen wir ja auch Frischköppe.
So.
Ja, eben. Ja, ist halt, so. Also im Westen ist diese Regionalität zum Teil normal.
Genau.
Ja, und im Osten ist sie stigmatisierend.
Ja.
Also da gibt es schon noch ein bisschen was, wo wir dran arbeiten müssen. Es gibt einen großen Unterschied, den habe ich eigentlich schon mal ganz kurz erwähnt. Dieser absolute Bruch in der Biografie.
Mhm.
Ja, also dass dein komplettes altes Leben mit einmal weggewischt wird, auch zum Teil durch staatliche Institutionen. Die deutsche Einheit wird ja auch von vielen Ostdeutschen nicht mehr als Glücksfall empfunden, sondern eher uns wurde der Westanzug übergestülpt mit allem, was da ist, was zum Teil vielleicht auch stimmt, zum Teil auch garantiert dramatisiert wird. Aber diese Angst der Menschen, dass sowas jetzt vielleicht nochmal passieren könnte, aufgrund welcher Verwerfung auch immer, die müssen wir schon ernst nehmen. Und das ist das, was wir Westdeutsche uns gar nicht so richtig vorstellen können. Weil wir haben sie erlebt, zumindest mal nicht unsere Generation.
Naja, also bevor wir jetzt zu politisch werden, aber das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so mein Gedanke, ob wir nicht genau in diese Richtung gerade wieder gehen, dass so diese Trennung zwischen Ost und West, ich meine, über die AfD können wir jetzt auch noch stundenlang sprechen, aber dass genau das, was wir vor 20, 30 Jahren hatten, dass das jetzt wieder passiert, dass es eher wieder eine Abgrenzung gibt zwischen Ost und West, als dass wir weiter zusammenwachsen.
Ja, die Gefahr besteht, das ist richtig. Deswegen sagst du es ja eben, wir müssen weiter aufeinander zugehen, wir müssen diese Vorurteile abbauen und auch wenn wir jetzt nicht zu politisch werden wollen, wenn die Politik es schaffen würde, die elementaren Probleme der Menschen ein bisschen besser zu lösen, ja, dann würde das andere sich auch besser lösen lassen. Ganz, 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 ganz einfach.
Wann warst du, Margang, zum ersten Mal also nach Mauerfall im Osten? Weißt du es noch?
Ja, das weiß ich noch. Das war im Rahmen meiner Ausbildung. Vorher habe ich es auch nicht geschafft. Das muss so 95, lass mich mal kurz nachdenken. Ja, so 97, 98 muss es gewesen sein. Im Rahmen meiner Ausbildung. Ich habe ja beim Pressegrossisten ja gelernt und damals war es ja so, als diese Presselandschaft dann ja im Osten auch mit den Vertriebsgebieten aufgebaut werden musste, hat immer ein Westgrossist eine Patenschaft für einen Ostgrossisten übernommen, um dann beim Gebietsaufbau zu unterstützen mit Know-how und Manpower. Und daraus ist so eine enge Verbindung entstanden, dass die Azubis ausgetauscht wurden. Und dann war ich das erste Mal in der ehemaligen DDR in Suhl in Thüringen. Und war wunderschön. Also tolle Leute, muss man ja auch gar nicht mehr unterscheiden. Aber damals war das für mich gar nicht, also war das jetzt nicht, ich bin jetzt im Osten, sondern bin dahin und alles war fein.
Also ich finde es jetzt tatsächlich überraschend, dass du sagst, Stefan, nur jeder Dritte war mal im
Osten. Also wie gesagt, die Zahlen sind 2 Jahre alt,
aber es
wird sich nicht viel mehr getan haben.
Genau, weil ich bin jetzt relativ oft schon im Osten gewesen. Egal wo du bist, es war eigentlich immer schön.
Ja, natürlich. Ja. Es gibt halt auch so viele symbolische Geschichten. Ne? Also wenn ihr euch an das Foto vom 3. Oktober erinnert, im Saarland, 8 Ministerpräsidenten, kein einziger Ostdeutscher dabei. Das mag protokollarische Gründe haben, das mag daran liegen, dass sie das Saarland nicht gefunden haben. Ich weiß es nicht, aber die Außenwirkung ist natürlich nicht so gut für die Ostdeutschen.
Ja, absolut. Ja gut, ich meine, diese Unterschiede gibt es ja immer noch. Ne? Ich glaube, es gibt ja auch deutlich weniger Menschen aus Ostdeutschland, die in großen Unternehmen in den Führungsetagen sitzen.
Gut, aber das ist ja zum Teil auch eine mathematische Geschichte. Also 60 Millionen zu 20 Millionen.
Ja.
Also das wird immer so ein bisschen vergessen. Ja, ja,
ne? Das stimmt.
Also, man kann auch alles dramatisieren, ehrlicherweise.
Ja, und jetzt ist ja quasi mein Lebensmittelpunkt, ist ja, weil du es vorhin gesagt hast, ist in Wandlitz. Da ist ja sehr viel Geschichte noch, also muss man ja sagen, also da steht zwar heute die Brandenburg-Klinik, wo früher quasi sich die Herren alle abgegrenzt haben, in ihrer Enklave gelebt haben, ja, aber da spürt man das noch. Ja genau, die Waldsiedlung und meine Lebensgefährtin immer sagt so, naja, wenn ich früher als kleines Kind standen wir an der Ampel, da gibt es so eine Ampel und die wurde dann auf Rot geschaltet und dann kam dann irgendwann der Erich mit seinem Gefolge da rausgefahren, da kann sich noch sehr gut dran erinnern. Krass. Ja, es ist halt einfach schade, weil auch da wurde zu sehr versäumt, dieses ganze Areal zu erhalten, weil es, finde ich, also einfach aus der Geschichte heraus ein wichtiger Bestandteil der Gesamtgeschichte. Stehen hier nur noch ein paar Häuschen und wie gesagt, größtenteils steht die Brandenburg-Klinik. Das zeigt ja auch so ein bisschen wieder den Respekt, den man hatte vor dem, was da mal irgendwann war, alles weggerissen und die Identität geklaut. Ich finde schon, dass es Menschen, auch für die Ostdeutschen, wichtig gewesen wäre, das zu erhalten, um irgendwann mal hinzusehen, guck dir mal an. Und hier haben sie alle gelebt, ja, mit spanischem Reiter von allen abgegrenzt, ja, haben sich es da schön gemacht, haben ihre Frauen in den Westen geschickt zum Einkaufen. Schöne Sachen. Das finde ich halt schade, dass uns das nicht gelungen ist, solche geschichtsträchtigen Gegebenheiten irgendwie zu erhalten.
Aber ist das, Stefan, ist das eher ein Blick eines Westdeutschen auf den Osten? Würdest du sagen, die Ostdeutschen sehen das auch so oder fühlen das auch so, wie Marc jetzt gerade beschrieben hat?
Na gut, ich kann natürlich nicht für die Ostdeutschen sprechen, weil das muss man schon ein bisschen diversifizieren. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat er schon recht.
Ja.
Es ist sehr, sehr viel Identität verschwunden. Ja, egal, ob es jetzt eine eher negativ konnotierte war, also Politbüro etc. pp. Aber auch viel Privates. Und ja, das macht den Ostdeutschen, zumindest mal der älteren Generation, schon zu schaffen. Mhm. Ja, also all das, was die in all den Jahren erlebt und gelebt haben, ist von einem Tag auf den anderen weggewischt, war nichts wert, war schlecht, ja, und. Und dann sind einige Versprechungen oder Hoffnungen nicht erfüllt worden. Und wir hatten eben auch das Thema politische Situation im Land. Wenn jetzt alle natürlich mit dem Finger auf Ostdeutschland zeigen und sagen, das ist eh alles eine braune Soße, wählen eh nur alle AfD, dann wird noch mehr gespalten und irgendwann sagen die, wenn ihr sowieso denkt, wir sind alle bekloppt, dann können wir das auch tun. Ja, also das ist ein großes Problem. Ja.
Wenn ich mich mit den Eltern meiner Lebensgefährtin unterhalte, also das ist genau der Punkt, ne? Da war nicht alles schlecht und es war es ja auch nicht. Also es wurde dafür gesorgt, wenn du eine Familie gegründet hast, wurde dafür gesorgt, dass du eine Wohnung bekommst. Es war nicht bezahlbar am Ende, ja, aber eigentlich war, wenn man nicht so politisch involviert war in diese ganze Thematik, ja, sondern einfach nur dort gelebt hat, also war das natürlich auch ein schönes Leben. Ja, also man musste viel arbeiten, man musste gucken, wo man Material herbekommt, wie man sein Häusle beut, man musste auf sein Auto sehr lange warten. Ja, aber bei uns ist ja auch nicht alles grün und schön und so weiter. Und deswegen sage ich immer wieder, also, dass die eine gewisse Lebenskultur haben, die schützenswert gewesen wäre und nicht eben gleich westdeutsche Unternehmen überall einfallen, alles für ein Appel und ein Ei verkaufen, klein machen und die Westkultur dort etablieren. Ich kann das schon verstehen, dass die Menschen sich dort teilweise einfach nicht gut fühlen und dass das auch wie so ein Traumata wirkt, dass man ihnen irgendwie gesagt hat, das war es irgendwie nicht, was sie gemacht haben.
Ja, es liegt natürlich auch in der Natur des Menschen oder der Menschen, dass sie in der Rückschau sich eher an das Positive erinnern als an das Negative. Also ich würde jetzt nicht zwingend deine Ansicht teilen, dass es vielleicht zum Teil ein schönes Leben war, aber ein Leben, das unfrei war, das bei einem falschen Zitat in Bautzen enden konnte und all diesen Dingen ist jetzt nicht wirklich lebenswert, aber...
Aber das war nicht in jeder Ecke der Region, man sich so fühlen musste, das wollte ich damit
sagen. Genau, die medizinische Versorgung war erstklassig, also Polikliniken, die Kinderbetreuung, natürlich mit dem Hintergrund, dass man schon die Kleinsten dann indoktrinieren kann, das muss man auch dazu sagen, aber es war so, eine junge Mutter in der DDR konnte schnellstmöglich wieder sich ins Berufsleben integrieren und musste sich keine Sorgen machen, dass sie keine Ahnung, 2000 Euro für ein Kind oder D-Mark, Ostmark für einen Kita-Platz bezahlen musste. Also da gab es schon einige Dinge. Ich war ja mal ein Jahr lang mit Gregor Gysi auf Tournee.
Cooler
Bilanz zum 30 Jahre Mauerfall haben wir da gemacht, also vor 5 Jahren. Und der hat dann am Schluss immer gesagt, wenn der West es geschafft hätte, nur 3 Dinge aus Ostdeutschland rüber zu retten und eben nicht nur diesen grünen Ampelpfeil, sondern noch 2, dann hätte das schon sehr viel Symbolik gehabt und sehr viel geholfen. Mhm. Ja? Und so war irgendwie alles weg, eben außer Sandmännchen und Ampelpfeil.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt immer noch diese Klischees und immer noch Vorurteile. Und die begegnen dir wahrscheinlich auch in deinem täglichen Tun nach wie vor. Ja. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede zwischen Ost und West spürst du denn in deinem Alltag ganz persönlich noch?
Nein, wir haben es eben schon teilweise angerissen. Die Gemeinsamkeiten, die ich spüre, sind zurzeit die Ängste, die Menschen haben. Mhm. Ja, also das verbindet jetzt mehr wie irgendwelche schönen Erlebnisse. Also alle haben Sorge, weil wir eine sehr fragile Lage in der Welt haben.
Ja.
Kriegsangst, aber auch Existenzangst, Teuerung, das ist das eine. Ich spüre aber auch Gemeinsamkeiten darin, dass die Menschen alle sehr, sehr heimatverbunden sind. Mhm. Ja, also auch ein Bayer liebt seine bayerischen Berge und seinen Biergarten und ein Thüringer liebt seinen Thüringer Wald und ein Rheinländer halt seinen Wein. Also das ist halt schon relativ ähnlich für mein Empfinden. Die großen Unterschiede gibt es halt in der Tat darüber, wie beide Seiten übereinander denken. Mhm. Ja, also bei den Ostdeutschen herrscht bei vielen, glaube ich, schon noch, mag vielleicht auch ein Vorurteil sein, zum Teil mag es auch stimmen, die Meinung, dass die Westdeutschen sehr arrogant über sie denken und vielleicht auch sind und sie vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen Menschen zweiter Klasse, aber schon wir sind ein bisschen besser wie ihr, das ist das eine. Und umgekehrt, der Westen denkt, naja, das sind halt immer noch die Jammer-Ossis, jetzt haben wir 35 Jahre die mit Geld vollgestopft, mit unserem Soli. Ich glaube, die Hälfte der Westdeutschen hat bis heute nicht begriffen, dass auch der Ostdeutsche Solidaritätssteuer zahlt oder gezahlt hat. Das ist das eine. Und natürlich durch die Geschichten der letzten Jahre und das Aufkommen der Extremen, sowohl links wie rechts, wird natürlich auch ganz gern dann auch mal mit dem Finger auf diese Menschen gezeigt. Und da schrillen da immer bei mir alle Alarmglocken und da werde ich dann auch immer sehr rabiat und sage, ich verbitte es mir, 17 oder 20 Millionen Menschen in Sippenhaft zu nehmen und sie als Nazis zu beschimpfen oder sonst irgendwas. Das Problem ist da, man kann sie wegdiskutieren. Die Extreme an beiden Rändern sind da, aber das sind beileibe nicht alle Menschen, die dort wohnen. Und wenn ich dann so gen Westen gucke, dann ist das nicht viel besser.
Klärt ihr auch auf bei euch in der Super-ELU über genau solche Sachen?
Ja, natürlich. Ich werde oft gefragt, wie
also es ist ja eigentlich traurig, dass man immer noch aufklären muss nach 35 Jahren, ne? Aber es scheint ja irgendwie ein Thema zu sein, in dem man irgendwie sich satt arbeiten kann oder kaputt arbeiten
ja,
muss.
Ja, natürlich. Also wir bilden alle diese Dinge ab. Wir machen Diskussionsforen. Wir haben Kolumnisten, die quasi zwei Lager vertreten. Also wir versuchen so viel wie möglich den Menschen Orientierungshilfen zu geben, dass sie sich ein eigenes Bild machen können. Was wir nicht tun, ist mit dem Zeigefinger irgendwie sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist böse. Und ich werde auch ganz, ganz oft gefragt, wie geht ihr denn jetzt mit dieser politischen Situation um? Wie schreibt ihr denn pro AfD, kontra AfD? Weil wenn ihr so viele Menschen in Ostdeutschland AfD-nah sind, dann sind das ja bestimmt auch deine Leser. Und wenn du dann AfD-kritisch schreibst, könntest du die verlieren.
Ja.
Und da haben wir eine ganz klare Linie. Wir schreiben halt eben das, was ist und was passieren kann. Wir schreiben nicht, Frau Weidel ist böse oder die AfD ist böse, sondern wir schreiben, wenn Frau Weidel oder die AfD an die Macht kommt, wird das und das passieren, weil das steht in ihrem Programm und das müsst ihr euch einfach bewusst sein. Das tun wir aber auch bei Frau Wagenknecht und aber auch bei Herrn Merz und bei Herrn Scholz und wie sie alle heißen. Also völlig neutral, so neutral, wie es eben möglich ist, den Menschen eine Orientierungshilfe zu geben. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Ja, und nicht halt eben, ihr müsst. Das ist das, wo der Ostdeutsche sehr, sehr empfindlich reagieren kann, wenn man ihm sagen möchte, wie er sich zu verhalten hat und vor allen Dingen, wie er zu denken hat. Das hat er lange genug erlebt.
Ja, das ist ja was niemand so gerne hat, glaube
genau.
ich. Ne? Also ob ich jetzt im Westen bin oder im Osten, ich glaube, keiner mag gerne, dass andere mit dem Finger auf einen zeigen und sagen,
absolut,
du musst jetzt das und das tun.
Absolut.
Und wenn der Ostdeutsche sich dann empört, dann ist es immer ein bisschen schlimmer wie der Westdeutsche gefühlt.
Ja, schade eigentlich. Das ist traurig eigentlich, ja.
Ja, es ist so, ja. Ja, es gibt so verrückte Untersuchungen, also verrückt, dass man sie überhaupt machen muss und dann die Inhalte, ja, Auswertung, wie viele Themen aus Ostdeutschland in den Nachrichten kommen und wie viel davon positiv oder negativ sind. Oder wenn was im Westen passiert und wenn was das Gleiche im Osten passiert, ohne dass ich jetzt irgendein Beispiel nennen will, wie das denn bewertet wird. Das ist jetzt so langsam dann auch in den Redaktionsstuben angekommen, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn einem das mal aufgefallen ist, dass sie, ich weiß jetzt gar nicht, seit einem halben Jahr, Jahr oder so, immer so am Ende der Tagesthemen so ein Regionalfenster machen. Und da ist dann jetzt auch von fünfmal, dreimal irgendein kleines Örtchen aus Ostdeutschland mit dabei.
Oh, wow.
Ja,
ne?
Ja, aber das ist ja auch gut so.
Ja, klar.
Ich will das jetzt gar nicht lächerlich machen. Mhm. Es hat nur
ist nur schade, dass man es noch erwähnen muss.
Ja, ja, ja.
Nach 35
ja,
Jahren.
Ja, ich saß vor einem Jahr, als diese drei Landtagswahlen waren in Ostdeutschland, bei einer Podiumsdiskussion. Da war Kollegin Ammann, damals noch stellvertretende Chefin vom Spiegel mit dabei, Marion Horn von der Bild-Zeitung, meine Wenigkeit, und Frau Köcher von Allensbach. Und wir sprachen halt eben über Pressefreiheit, über Wahlberichterstattung etc. pp. Und dann sagte halt die Kollegin vom Spiegel, ja, wir haben jetzt auch zwei Reporter abgestellt, die regelmäßig durch den Osten fahren. Ne? Und das ist schön, liebe Kollegin Ammann, dass ihr nach 35 Jahren auch mal merkt, dass man auch Reporter auf die andere Seite der
Welt.
Also alles ein bisschen witzig gemeint. Aber in der Tat, ich meine, die Zeit macht es jetzt auch seit längerem, Zeit im Osten. Und jetzt versucht die Berliner Zeitung mit Holger Friedrich, versuchen auch jetzt mehr Regionalberichte. Jetzt alle entdecken sie, ey, da leben ja auch noch 20 Millionen Menschen, die wir medial bedienen müssen und erschließen können. Ja. Und aber wir sind da relativ entspannt. Konkurrenzbelebtes Geschäft. Ja. Und,
hat man, wenn wir das jetzt so schon besprechen, hat man das versäumt? Also würdest du sagen, ja, das haben viele Journalisten und presseschaffende Leute versäumt, die Menschen aus dem Osten mitzunehmen? Also ist das was, wo du sagst, da besteht auch noch Handlungsbedarf?
Ja.
Oder siehst du das eher belächeln, so nach dem Motto, also...
Nein, ich glaube schon, es steht mir nicht zu. Ich möchte jetzt nicht hier über Kollegen urteilen, kritisieren und tue ich trotzdem manchmal, weil umgekehrt passiert das auch oft genug. Nein, ich glaube schon, da hat man viel versäumt. Ja, Und da ist ein absoluter Nachholbedarf. Und wenn immer berichtet wird, dann ist es dann nur, wenn...
Wenn wieder was gewesen ist, wenn ja, wieder was,
ach komm mal, idealerweise noch was mit dem rechten Hintergrund, dann ist es eine Schlagzeile wert.
Ja.
Oder wenn wieder ein Unternehmen pleite gegangen ist. Aber wenn ein Unternehmen gegründet wird und 5000 Arbeitsplätze, ja, dann ist es in Essen oder in Düsseldorf wichtiger, darüber zu berichten, wie in Schwerin oder wie auch immer. Komischerweise, ich weiß nicht, warum es so ist. Ja, da müssen wir halt echt noch alle an uns arbeiten.
Okay.
Und auch wir Medien.
Ja, da möchte ich doch mal einhaken. Die Öffentlich-Rechtlichen haben das für sich auch entdeckt. Die Goldene Henne wurde auch erstmals entdeckt. Erstmals in der ARD übertragen. Wie war das für dich, für euch? Ja, ist das so ein großer Milestone gewesen für euch sicherlich? Ja.
Absolut, ja, es war großartig. Es war natürlich eine Anerkennung für unsere Arbeit. Und das hört sich jetzt vielleicht sehr pathetisch an, aber es war natürlich auch ein Ritterschlag für die Ostdeutschen an sich, weil das war ihre Sendung oder die Goldene Henne ist ihre Sendung. Mhm. Ja, die wurde ja damals quasi aus all diesen Gründen, die wir jetzt eben schon erläutert haben, ins Leben gerufen. Ja, nach der Wende haben alle Zeitschriften nur noch über die Weststars berichtet. Kein Ossi kam in irgendeiner Zeitschrift vor, wurde zu keiner Fernsehgala eingeladen, bekam keinen Preis und nichts. Die sind einfach in der Versenkung verschwunden, bis auf die zwei, drei, die den Sprung geschafft haben, wie Stumpi mit Go Trabi Go beispielsweise. Und dann hat Jochen Wolf gesagt, wir müssen einen Preis ins Leben rufen, um die Lebensleistung der Ostdeutschen zu würdigen. Und so entstand die Goldene Henne, ganz klein mit ein paar hundert People im Friedrichstadtpalast. Daraus hat sich dann im Laufe der Jahre der größte Publikumspreis Deutschlands gemausert. Wir haben die Corona-Zeit überstanden. Wir waren die Einzigen, die in Corona durchgesendet haben, auch ohne Publikum. Und haben dann im letzten Jahr wieder den Sprung von der kleinen auf die große Bühne geschafft, mit fast 5000 Menschen live in der Leipziger Messehalle. Und da war dann auch die Programmdirektorin der ARD mit dabei und es hat alles wunderbar funktioniert. Und jetzt war natürlich dieses Jahr oder ist dieses Jahr 35 Jahre Deutsche Einheit. Und da brauchte man natürlich in der ARD auch eine schöne Sendung, die Ost und West verbindet. Und somit war die Henne quasi die inoffizielle Preisverleihung zur Deutschen Einheit. Und ich war froh, als man uns gefragt hat und gesagt hat, wir wollen das Ding in die ARD, das Hündchen in die ARD bringen. Aber es war dann auch schon sportlich. Großer Aufwand und sportlich. Mhm. Vor allen Dingen auch, weil wir uns tatsächlich auch viel die Köpfe heiß geredet haben und gesagt, wir dürfen an dem Konzept nichts ändern. Ja? Wenn wir
ja, ja. Da kamen bestimmt Wünsche noch von der ARD.
Ja, natürlich, ja. Auch völlig legitime Wünsche. Mhm. Und bei der Henne ist es ja so, Schaueck-Preisverleihung. Das ist anderswo eben nicht so, das ist unique, das sind aber die Ostdeutschen gewohnt. Und hätten wir das geändert, dann wäre genau der Effekt passiert, den ihr eingangs geschildert habt. Mhm. Dann hätten die Zuschauer, zumindest beim Osten, gesagt, jetzt haben sie uns jetzt auch noch die Henne verwestlicht. Ja? Und der Erfolg hat uns recht gegeben. Die diesjährige Henne war die erfolgreichste Preisverleihung im deutschen Fernsehen seit vielen, vielen Jahren. Wir hatten zwei Tage vorher den deutschen Fernsehpreis, der hatte 1 Million Zuschauer weniger. Wir hatten mehr Zuschauer als das Basketball-Halbfinale. Wir hatten mehr Zuschauer als Florian Silbereisen, Sendung mit der Maus in der ARD. Und wir hatten mehr Zuschauer wie die Giovanni Zarella-Show im ZDF.
Was?
Und das muss man erstmal schaffen.
Mehr als Giovanni,
ja.
Das war ja, aber das muss ich erst prüfen.
Ja, doch, ich werde den Donnerstagabend beim Bambi sehen, dann werde ich ein bisschen sticheln. Nein, also das war schon großartig. Fast 3 Millionen Zuschauer für eine Sendung, die der Westen eigentlich gar nicht kannte.
Ja.
Und die Henne ist ja seit vielen Jahren eine gesamtdeutsche Sendung. Ja, da werden ja nicht nur Ossis ausgezeichnet, sondern halt eben einfach jemand, der eine gute Leistung gebracht hat. Und das Besondere ist, dass es tatsächlich auch eine Publikumswahl ist. Deswegen gehen die Ausgezeichneten auch so gern dorthin, weil das ist die Währung. Nicht ich zahle denen ihr Gehalt, sondern die Fans. Und das hat schon Spaß gemacht. War toll. Ja.
Chance auf Wiederholung in der ARD oder war es eine One-Shot?
Nein, das glaube ich nicht. Also so wurde es erstmal kommuniziert, logischerweise. Und wir sind gerade in Gesprächen, Verhandlungen, kriegen wir es nächstes Jahr nochmal hin.
Ja.
Da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die beachtet werden müssen. Natürlich hat die ARD gerade das Problem, dass die Gebührenerhöhung nicht durchgegangen ist. Da wird ja gerade geklagt und. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben ja nie genug Geld, wie wir wissen. ja, wir müssen schauen. Ja. Ich würde es nicht ausschließen.
Aber das wäre doch wünschenswert. Ich meine, wenn das schon so ein großer Erfolg ist, oder sagt man, oder es besteht da eher so die Meinung, naja, es war jetzt ein Erfolg, weil wir 35 Jahre.
Nee, das glaube ich nicht. Nein. Also, wie gesagt, wir für unseren Teil, Border Verlag, Super Illu, wir stehen Gewehr bei Fuß. Die ARD, MDR muss sich jetzt committen, ob sie das auch wollen. Und dann müssen wir uns gemeinsam hinsetzen und schauen, kriegen wir es finanziert? Weil das ist natürlich ein ordentliches Fund. Also wir reden hier von 7-stelligen Summen, die dort investiert werden müssen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir weiter in der ARD fahren.
Sehr cool. Jetzt hast du gesagt, war ein großer Erfolg, war ja auch ein großer Erfolg. Mhm. Spürst du das auch bei deinen Leserinnen und Lesern? Also gab es da so die Rückmeldung, ja, das fanden wir alle richtig gut, dass das mal so ein gesamtdeutsches Projekt gewesen ist?
Ja. Also ich habe viele Zuschriften bekommen, dass sie dann schon im Vorfeld, bevor sie die Sendung gesehen haben, endlich sind wir da oder seid ihr da, wo ihr hingehört. Und das ist wichtig und auch, dass die Zuschauer im Westen mal sehen können, wie toll auch Helga Hanemann war, auch wenn die gar nicht mehr in der Sendung vorkommt, aber der Name und dass auch der Name Henne erklärt wird und das ganze Konzept, das hat man schon gemerkt. Mhm. Und auch im Nachhinein fanden sie es alle gelungene Sendung. Es ist allerdings nicht so, das muss man auch ehrlicherweise sagen, dass danach dann irgendwie das Heft mit der Nachberichterstattung durch die Decke geht, aber das ist relativ leicht zu erklären. Das meiste haben sie eh im Fernsehen gesehen. Mhm. Das sind normale Hefte immer, aber die Sendung an sich ist natürlich für das Image und die Wertigkeit der Marke Super Illu, der Marke Goldene Henne und auch, wenn man es so sagen möchte, der Marke Ostdeutschland schon ganz wichtig.
Ja, finde ich gut. Jetzt wurden da eine Menge Stars ausgezeichnet. Sag mal, welche Stars so sind denn bei der Super Illu noch immer so die in engster Verbindung zu euch stehen? Gibt es da so welche? Stumpf hast du schon erzählt.
Naja, also
Henry Maske würde mir jetzt mal einfallen oder Kathi Witt.
Ja, also natürlich all die großen ostdeutschen Stars, die wir von Anfang an betreut, in Anführungszeichen, haben, mit denen wir gearbeitet haben, weil das waren die ja auch nicht gewohnt, eine solche Art Berichterstattung. Ja. Und die sind natürlich alle uns oder fast alle noch sehr, sehr verbunden, aber auch ganz, ganz viele der jungen Künstler jetzt, ob das jetzt Vincent Weiss ist oder Max Giesinger oder wie sie alle heißen und auch von den Schauspielern. Trotz alledem muss immer noch eine gesunde Distanz da bleiben, weil wir machen ja nur keinen verlautbaren Journalismus und wir streiten uns auch schon mal mit dem einen oder anderen oder einen der anderen. Es ist aber nicht mehr so wie früher, vor 20 Jahren, als ich dort anfing oder 25 Jahren, dass ich sagen könnte, wenn du XY auf dem Titel machst, dann ist es ein Selbstgänger, weil die Person so interessant ist. Ja. Das ist heute nicht mehr so. Mhm. Dieses Problem haben aber alle Kolleginnen und Kollegen, die People-Journalismus machen, weil die natürlich über ihre Social-Media-Kanäle es sich halt selber so gut vermarkten, dass du wahnsinnig Probleme hast, überhaupt noch irgendwas Neues zu bringen, logischerweise. Ne?
Ganz witzig, als du gesagt hast, Vincent Weiss, da war mir gar nicht bewusst, dass der aus dem Osten kommt.
Nee, so ist es
bei mir schon. Ach so! Dann.
Ich wollte ja sagen,
nicht. Jetzt fängst du wieder mit diesem Klischee an.
Jetzt fange ich wieder mit Osten fest.
Nein, ich wollte damit nur sagen, es sind nicht nur die alten Ossis, die uns verbunden sind.
Ja, sehr gut.
Aber auch wie gesagt, Vincent zum Beispiel auch einer der Gewinner der Nachwuchshenne. Mhm. Viele, viele große Künstler haben bei uns zum ersten Mal einen Preis gekriegt. Unter anderem auch großartige Helene Fischer, der Superstar in Deutschland, weiblich, hat bei uns angefangen, hat die Nachwuchshenne gewonnen, hat dann die Henne moderiert und ist dann durch die Decke gegangen.
Fantastisch. Wenn man jetzt. Ja, du kennst ja alle die Songs, ne?
Ich kenn sie alle, ja.
Hörst du auch immer runter jeden Tag.
Ist es schlimm?
Überhaupt nicht.
In Berlin nächsten Sommer.
Live?
Ja, sie geht nächstes Jahr wieder auf große Tournee. 360-Grad-Tournee heißt das. Und versucht jetzt ihre Fans wieder zurückzugewinnen, weil ein paar ein bisschen sauer waren, weil sie zurzeit mehr Kinderlieder und Babywelle schwimmt.
Ach so. Stimmt, ja.
Aber ja, gut.
Ich kann mich noch gut an ihren Auftritt im zum DFB-Pokalfinale erinnern.
Ja, das lief nicht so gut, das aber das wollen die auch
gut. Nee, aber ich kann mich auch noch gut an ihren Auftritt 2006 am Brandenburger Tor gewinnen, als sie Weltmeister geworden sind. Das lief wiederum sehr gut. Ja, und auch an ihre Auftritte natürlich bei der Henne, die auch sehr gut liefen. Ja. Auftritte im Stadion kann man auch sehen. Ja, Dortmund gegen.
Ja, ich war Bayern, sogar, oder? Ich war im Stadion tatsächlich.
Ich war auch da.
Ich habe sie nicht gehört.
Das war Wahnsinn. Aber ich glaube, es war Dortmund-Bayern. Dortmund auf jeden Fall, weil ich es. Das in der Dortmunder Kurve.
Also eine gute Kurve.
War es gegen Frankfurt?
Ich weiß es
nicht. Ich muss im Telefon gucken.
Das können wir
Fotos gemacht.
Hast du? Ja. Reichen wir nach. Also ich würde sagen, es war gegen Bayern. 2006, jetzt schwelgen wir in Erinnerung. Wenn du mal zurückblickst auf deine Jahre bei der Super Illu, was ist dir, gibt es da irgendwas, was dir so richtig in Erinnerung geblieben ist? Eine Erfahrung oder ein Interview mit jemandem?
Ach, das sind immer diese Fragen, die ich so liebe, weil.
Ja, ne? Aber die muss ja sein, die Frage.
Ja, die muss sein.
Deswegen stellen wir sie immer alle.
Ja, aber ich kann sie nicht beantworten. Das waren so viele tolle Ereignisse, Erlebnisse. Das ist ganz, ganz schwierig, das rauszugreifen. Was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, nicht 2006, sondern haben wir es ja leider nicht geschafft, sonst sind gegen Italien im Halbfinale ausgeschieden. Aber 2014 wurden wir Weltmeister.
Ja.
Und es war die erste Goldene Henne in Leipzig. Und wir hatten dort drei Kicker aus allen drei Weltmeisterschaften, also den grandiosen Horst Eckel der 54er-Mannschaft.
Stark.
Von 70 hatten wir Bernd Hölzenbein, von 90 Bodo Ilgner und von dem aktuellen Team Peer Mertesacker und Sami Khedira. Und Andreas Burani sang ein Hoch auf uns und die ganze Halle stand.
Wahnsinn.
Und als die Jungs reinkamen und es war ein Gänsehaut-Feeling. Mhm. Ich habe mir sonst nie eine Goldene Henne im Nachgang nochmal komplett auf DVD oder im Stream angeschaut. Immer so punktuell für die Nachbereitung, aber nie einmal ganz durch. Ja. Aber das Ding habe ich mir, glaube ich, schon 30 Mal angeschaut. Ich kriege jedes Mal wieder Gänsehaut, weil die Stimmung so einzigartig war.
Ja,
und auch dieses Bild ging natürlich, ich will jetzt nicht sagen um die Welt, aber das gab es halt noch nicht, diese ganze Welt meist auf einem Foto zusammen. Das war schon toll. Also das ist etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist und bleiben wird. Und natürlich, ich durfte großartige Menschen interviewen von Armin Müller-Stahl, Herbert Köfer habe ich mit 102 Jahren, glaube ich, die Goldene Henne fürs Lebenswerk noch verliehen. Das sind schon Dinge, die Spaß machen, aber auch die ganzen politischen Interviews. Eine Geschichte, ja, die ist mir auch in Erinnerung. Wir haben 2016 das einzige Interview einer Unterhaltungszeitschrift mit Angela Merkel gemacht im Wahlkampf, als sie das letzte Mal angetreten ist. Mhm. Und sie hat bei uns dann das erste Mal tatsächlich über den Dieselskandal gesprochen. Über die Sanktionen des Dieselkanals und darüber, dass wir den Verbrennermotor abschaffen sollten oder wollten. Mhm. Ja, und das Ding haben wir über den Ticker gejagt und dieses Interview wurde in der Tat weltweit zitiert. Wir waren in der New York Times, wir waren in der Washington Post, wir waren in der Pravda, ich war in Indien mit Merkel zusammen auf der Titelseite.
Wow.
Dann gibt es in Spanien eine eigene Autozeitschrift, so wie bei uns Automotorsport. Auch da das Foto, wie ich mit Angela Merkel da saß. Philipp Welte, unser Vorstand, rief mich damals an und sagte, Herr Kobus, damals war noch per Sie, mich rief eben gerade das Büro Zetsche an. Die Kanzlerin hätte in der Super-Elo gesagt, sie will den Verbrenner abschaffen. Und bei Mercedes sind jetzt alle völlig aufgeregt. Kann der sie mal anrufen? Das muss doch ein Irrtum sein, sag ich. Na, lieber Herr Welte, das hat sie tatsächlich gesagt. Und dann hat Mercedes mich angerufen. Also Wahnsinn, solche Dinge, das ist dann schon ganz witzig.
Ich habe übrigens heute Morgen im Radio gehört, dass jeder Vierte in Deutschland sich Angela Merkel als Bundeskanzlerin zurückwünscht. Da guckst du, Marc.
Ja, es geht ja immer so ein Gerücht rum, wo sie ja dann jetzt wohnt.
Ne? Das ist jetzt sowas, was mich so gar nicht interessiert.
Naja, aber wenn du in der, also ich meine, ich wohne ja in Wandlitz und das ist ja nicht so weit weg. Sie hat, glaube ich, in Templin ist ja, glaube ich, aufgewachsen, ja, ihr Wahlkreis und so weiter und so fort.
Uckermark.
Und sie wollte mal ein Haus in Wandlitz auch bauen, aber niemand weiß so genau, wo sie denn jetzt eigentlich privat wohnt. Großes Geheimnis.
Und dann empfehle ich dir, lies regelmäßig Super Ilo, dann wirst du es irgendwann
erfahren. Gut, muss mein Leseverhalten noch mal ein bisschen anpassen. Ja, das mache ich,
Nein, das gehört zur geschützten Privatsphäre.
Ja, ja. Stefan, wir sind schon durch. Eine Frage bleibt noch, aber das war ein kurzweiliges Thema, würde ich mal sagen.
Ja, ist auch ein schönes Thema.
Ja,
also kann man lange drüber
sprechen. Ja, ich könnte stundenlang über
Super
Ilo sprechen. Abschließend, was würdest du dir für die nächsten 30 Jahre für die Menschen in Osten und dann am Ende aber auch für Gesamtdeutschland wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir uns weiter annähern, dass wir die Vorurteile abbauen und dass wir tatsächlich die Wunschvorstellung der gelebten Einheit in die Realität umsetzen.
Hm. Ja, das ist schön.
Ne? Gehe ich mit.
Also diese Parole von damals, wir sind ein Volk, sollten wir vielleicht mal versuchen zu leben.
Das ist es genau. Ne? Nicht nur darauf warten, dass es andere tun oder dass die Super-Idee darüber schreibt oder andere Medien, sondern dass wir jeder Einzelne ist irgendwie aufgefordert.
Jeder selbst dazu beitragen. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Land es schafft und die Menschen in diesem Land es schaffen, die Demokratie stabil zu halten und die Ränder, egal ob links oder rechts, auch bitteschön am Rand zu lassen.
Ja, das ist, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort. Schöner kann man es, glaube ich, nicht beenden.
Ja, aber Carsten, jetzt würde mich interessieren nach unserem
Einführungsgespräch. Ja, für mich gibt es im Kopf, es gibt keine Unterschiede. Komm, für dich hat es eigentlich auch nicht. Komm, sag doch mal ehrlich, du ziehst jetzt darüber. Darüber. Sagt man dann eigentlich auch
rüber? Es gibt keine Unterschiede,
jetzt ziehst du jetzt
darüber.
Sagt man da auch rüber gemacht dann?
Du wohnst jetzt im Entwicklungsland.
Ja, genau.
Das
ist super, Carsten.
Wie geht's denn dir damit?
Nee, das Gespräch hat dir richtig gut getan.
Also noch ein Versuch, du ziehst doch dahin, sag
ich. Ja, genau, versuch mal.
Du ziehst doch dahin.
Ja, das ist richtig.
Machst rüber.
Da freue ich mich drauf.
Ja, hinzu.
Wandlitz ist schön.
Viel Wald drumherum.
Viele Seen.
Das ist gut für Marc, das ist sehr gut für Marc.
Ja. Für einen Hund und so, super.
Ja.
Was hast du für einen Hund?
Ein Australian Shepherd.
Ah, okay.
Du hast auch Hunde, habe ich gehabt.
Ja, ich habe zwei Ridgebacks, ja.
Zwei gleich.
Ja.
Die brauchen auch ordentlich Auslauf.
Ja, das ist richtig, aber sie haben den großen Vorteil, sie spielen weder noch möchten sie Bällchen noch sonst irgendwas. Die legst du zu Hause ab und dann liegen die. 10 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, je nachdem. Sie brauchen nur regelmäßig fressen und wenn sie draußen sind, schalt rum, dann können sie aber auch laufen. Ja. Stunde, zwei, drei, vier.
Oh, das
darf halt nur keine Katze und kein Eichhörnchen kommen, da bist du stressig. Also zweimal 40 Kilo, da werden die Arme schon lang, wenn das Eichhörnchen um die Ecke kommt.
Kann man ja gar nicht halten.
Bitte?
Kann man ja gar nicht mehr halten, oder?
Ja,
Letzte Laufen dann.
Nee, Gottes Willen. Nein, du musst halt versuchen zu stoppen, bevor sie in Trab kommen.
Dann ja, genau.
So große und kräftige Hunde musst du halt schon einigermaßen erzogen haben, weil sonst kannst du sie wirklich nicht halten.
Ja, okay.
Ja, Stefan, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht.
Ja, total.
Und du hast uns, glaube ich, einen sehr schönen Einblick und auch einen Querschnitt in den Zustand der Bundesrepublik zwischen Ost und West gegeben. Ja. Ich hoffe sehr, dass das, was du dir wünschst, auch gelebt wird, weil das ist ja wie in so vielen Dingen, ne? Die Politik kann nur die Rahmenrichtlinien bieten, ausfüllen müssen es die Menschen. Ja. Und
absolut,
am Ende freue ich mich auf meinen Umzug, darüber zu machen.
Das glaube ich dir. Nee,
ja.
Ich finde das auch schön.
Weil das ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde und ein Katzensprung nach Berlin, sofern man das nicht im morgendlichen Werkverkehr machen muss. Da braucht man für 35 Kilometer bis zum Alex anderthalb Stunden. Das ist uncool. Also
das ist mit aber dem noch Auto. Schnell.
Das ist, aber noch das ist doch schnell, ja. Okay. Aber nee, also wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, lieber Stefan.
Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ich auch ein bisschen mal über diese ganzen Dinge sprechen darf.
Ja.
Weil, wie gesagt, die Zeitschrift wird ja eher im Osten gekauft, aber wenn jemand aus Westdeutschland sie haben möchte und sie nicht kriegt, soll mir eine Mail schreiben und dann werden wir dafür sorgen, dass sie zu Mann und zu Frau kommt.
So machen wir das. Wir blenden deine E-Mail-Adresse an.
Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern.
Also wir führen die Super-Elo auch im Westen jetzt das zum
ist super.
Erfolg.
Das ist super.
Okay, genau. Und alle, die noch nicht im Osten gewesen sind, wir haben ja vorhin gehört, es gibt einige. Wirklich hinfahren, es lohnt sich. Es lohnt sich.
Ich war vorletzte Woche, 3 Tage mit 15 Kumpels in der Sächsischen Schweiz zum Wandern. Das ist großartig. Ich habe danach meine Knochen nicht mehr gespürt. Also das ist schon, aber wunderbar.
So, also alle hin und denkt immer dran.
Print is not dead.